Tag 13. Mai 1994, Zürich, Glockenhof. Vortrag Bruder Arthur Muhl.
Doch noch ein Thema ansehen, und zwar heute Abend den Begriff Turm. Turm. Dann nehmen wir zuerst die Stellen im Lied der Lieder. Hohelied 4, Vers 4.
Dein Hals ist wie der Turm Davids, der in Terrassen gebaut ist. Tausend Schilde hängen daran, alle Schilde der Helden.
Also, das war Hohelied 4, Vers 4. Ein Turm. Und was ist mit dem Turm da?
Also wie der Turm Davids.
Wie der Turm Davids.
Ja.
Also, dann kommt. Ja,
du musst doch dazu noch was sagen. Du musst doch.
Ein Turm, dann in Terrassen gebaut. Das heißt, von stufenweise, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht das. Ja, also ich sehe das leider nicht. Wo haben wir da Rot 2? Wie siehst du das?
2 ist 1. Mose 11, 1. Wir lesen Hohes Lied als zweite Stelle, 5, Hohes Lied, Kapitel 5, Vers 13. Seine Wangen sind wie Beete von Würzkraut, Anhöhen von duftenden Pflanzen, seine Lippen Lilien, träufelnd von fließender Myrrhe.
Ja, und wie ist der Turm da beschrieben?
Wo ist der? Turm.
Ja, also.
Unter H steht die Anmerkung, das mit Anhöhe übersetzte Wort bedeutet eigentlich
also
Turm.
Anhöhen. Da steht
Turm, Anhöhen, ja.
Wie Türme. Die haben also gesagt, also das kann man doch nicht mit Türmen vergleichen, und haben dann das so übersetzt. Also, ja. Und dann kommt weiter, Luis hat dir es gezeigt.
7,4. Dein Hals ist wie ein Turm von Elfenbein. Dein Hals ist wie ein Turm von Elfenbein. Deine Augen wie die Teiche zu Hesbon am Tore der volkreichen Stadt.
Wie ein Turm von Elfenbein. Ja. Ja, entschuldigt mich, liebe Geschwister. Ich bin froh, dass ich hier sein kann. Und ich sehe jetzt zu wenig, ich bin durch das alles ermüdet.
Als nächste Stelle kommt Hohes Lied 8, Vers 10. Da lesen wir, ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden findet. Also erste Stelle Turm Davids.
Ja.
Zweite Stelle Anhöhen sind Türme. Dritte Stelle sein Hals ist ein Turm von Elfenbein. Und die vierte Stelle eben gelesen, die Brüste sind wie Türme. Und da wurde ich, sagt die Geliebte, in seinen Augen wie eine, die Frieden findet.
Wir haben den Gottesnamen El Shaddai. Und das heißt auf Deutsch der Gott der Mutterbrüste. El Shaddai. Der Gott der Mutterbrüste.
Das heißt also der Nährende, der Ernährende.
Ja, und das liebend Ernährende. Ja.
Und der Bergende.
Ja. Weiter.
Jetzt Nummer 2. Turm zu Babel. In 1. Mose Kapitel 11, Vers 4.
Ja.
Erster Mose 11, Vers 4. Und sie sprachen, woran bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche, und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde.
Aha, da ist das Frechste eigentlich bei dem Plan, einen solchen Turm zu bauen, und machen wir uns einen Namen. Währenddem wir jetzt dann Worte hören vom Wunder der Namen Gottes, und machen wir uns einen Namen. Weiter.
Eingeklammert ist Jesaja 5, Vers 2. Lesen wir das doch, Jesaja.
Vers 28.
Ja.
Da heißt es: Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor nieder und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe, auf das nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden.
Aha, wunderbar. Ein wunderbares Wort im Blick auf unseren Gott. Hat unser Gott auch etwas gebaut, etwas geschafft? Eine Schöpfung. Hat er sich vielleicht vorher auch hingesetzt und die Kosten überschlagen, ob er es vermöge, so seine Schöpfung zu Ende zu führen, wie er es gern hätte und haben will? Hat er das gemacht? Und zwar ganz gründlich. Ganz gründlich. Also, das gibt dann das Gegenteil von Spottrede, da ist dann die letzte Anbetung unseres Gottes da. Dass er das, was er sich hingesetzt hat und alles überdacht, geprüft hat, erwogen hat und dann klar sah. Also, so komme ich unbedingt an das herrliche Ende, die herrliche Vollendung, wie sie nach meinem Herzen ist. Weiter.
Matthäus 21, 33, Turm mit Weinberg.
Matthäus 21, Vers 33. Höret ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun um denselben setzte und eine Kälte in ihm grub und einen Turm baute. Und er verdiente ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Das ganze Gleichnis lesen.
Ja, ich habe es schon. So weit, ja. Wer ist der jemand, der einen Weinberg pflanzte und ringsum
einen Zaun,
ja,
meine
baute und dann weit über Land reiste und übergab es den Weingärtnern? Da haben wir ja Israel. Der Turm in der Mitte ist natürlich Juda, der Herrscherstamm. Und die Verdingung an Weingärtner.
Das waren die Oberen des Volkes und die Priester und die
ja,
Schriftgelehrten.
Ja, jawohl.
Dann haben wir ja wieder diesen Turm David. Du hast selber gesagt, dieser
ja,
Turm in der Mitte, das ist
ja,
Juda, das ist der Turm David.
Das ist die Bestätigung, danke schön. Dann haben wir weiter.
Viertens, Psalm 48. Vers 12.
Kommen die schönen Psalmstellen.
Türme Zions. Psalm 48, Vers 12. Umgehet Zion und umkreiset es. Zählet seine Türme.
Ah. Zählet die Türme Zions. Etwas noch den Zusammenhang hier?
Vers 11. Es freue sich der Berg Zion. Es mögen frohlocken die Töchter Judas.
Aha.
Um deiner Gerichte willen. Umgehet Zion und umkreiset es. Zählet seine Türme. Betrachtet genau seine Wälle. Mustert seine Paläste, damit ihr es erzählet dem künftigen Geschlecht.
Diese Worte, die weisen auf die Zeit hin, von der ich immer schon Zeugnis gegeben habe, dass viele Stellen in unserem Alten Testament so lauten, dass man meinen könnte, die gehen aus tausendjähriger Reich. Aber die gehen auf die Zeit, in welcher der gegenwärtige Staat Israel noch wunderbare Friedensjahre, Segensjahre erlebt. Ja, lies noch einmal die Worte.
Vers 12 in Psalm 48. Umgehet Zion und umkreiset es, zählet seine Türme.
Ja, das ist dann auch da der Fall. Noch weiter. Zählet seine Türme.
Betrachtet genau seine Wälle, die Umgebungswälle. Mustert seine Paläste, damit ihr es erzähle dem künftigen Geschlecht.
Ja, soweit. Ja. Da kommt Psalm.
Psalm 61, Vers 3.
Denn du bist mir eine Zuflucht gewesen, ein starker Turm vor den Feinden. Vielleicht noch.
So, ja, wer ist
denn von Anfang an? Höre Gott mein Schreien, horche auf mein Gebet. Vom Ende der Erde werde ich zu dir rufen, wenn mein Herz verschmachtet. Du wirst mich auf einen Felsen leiten, der mir zu hoch ist.
Aha, kennen wir den Felsen?
Ja.
Du bist mir eine Zuflucht gewesen, ein starker Turm vor den Feinden.
Aha. Wer ist hier der starke Turm? Der Herr selber.
Christus.
der Herr selber. Ein Wunder. Und Turm heißt der Migadol. Migadol im Hebräischen, das heißt eigentlich aus der Größe. Das kann man nicht einfach ins Deutsche so übertragen. Weiter.
Sprüche 18, Vers 10.
Sprüche 18, Vers 10.
Der Name Jehovas ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit.
Wunderbar. Lies gerade noch ein Vers vorher.
Sprüche 18, Vers 9. Auch wer sich lässig zeigt in seiner Arbeit, ist ein Bruder des Verderbers. Vers 9, Vers 10. Der Name Jehovas ist ein starker Turm.
Jetzt Achtung, erinnern wir uns, was haben die Menschen, die den Turm von Babel gebaut haben, ein Stück weit? Lasst uns einen Namen machen. Ne? Und wo ist jetzt, wir haben direkt den wahrhaftigen Gott abgesetzt. Ne? Und jetzt noch einmal so schön.
Der Name Jehovas ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit.
Ist das ein Turm? Ein starker Turm. Nur der Name Jehovas, der Gerechte läuft dahin zum Herrn und ist da in einem starken Turm gesichert. Weiter.
Vers 11. Das Vermögen des Reichen ist seine feste Stadt.
Ach so, ja, das genügt bisher. Weiter.
Fünfte Stelle, Jeremia Kapitel 31, Vers 38. Jeremia 31, Vers 38.
Siehe, Tage kommen, spricht Jehova, da diese Stadt dem Jehova gebaut werden wird, vom Turme Hamanel bis zum Ecktore. Und die Messschnur wird weiter fortlaufen, geradeaus über den Hügel Gareb und sich nach Goa wenden.
Ja, so weit.
Also vom Turm ist der Turm? Der Turm Hamanel.
Aha. Da haben wir einen Turm Hamanel. Das heißt Gnade Gottes. Gnade Gottes. Hanan heißt Gnade, El heißt der Gott. Der Turm der Gnade Gottes. Und in diesem Turm sind wir aufs Wunderbarste gesichert. So, das ist zwar, glaube ich, das letzte Wort. Hanan El, oder?
Ja.
Wir können dann jetzt noch ergänzen. Habakuk Kapitel 2, Vers 1. Ein gewaltiges Wort von der Warte und dem Turm. Auf meine Warte will ich treten und auf den Turm mich stellen.
Warum haben wir die Stelle hier nicht erwähnt? Bei uns. Bei unserer Maximalturm-Pyramide da.
Wunderbar. Habakuk sagt, auf meine Warte will ich treten und auf den Turm mich stellen und will stehen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Klage. Da antwortete mir Yahweh und sprach:
Bitte, diese Stelle ist so wunderbar, noch einmal.
Auf meine Warte will ich treten.
Einmal die Warte, ja.
Und auf den Turm mich stellen.
Auf den Turm mich stellen.
Und ich will spähen.
Spähen, ja, wunderbar.
Um zu sehen, was er mit mir reden wird.
Also spähen vom Turm aus, um zu sehen, was er mit mir reden wird. Was gilt es da eigentlich? Weiter.
Und was ich erwidern soll auf meine Klage, auf meine Einrede. Da Vers 2, Habakkuk 2, da antwortete mir Jehova und sprach: Schreibe das Gesicht auf und grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne. Denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit. Und es strebt nach dem Ende hin und lügt nicht. Wenn es verzieht, so harre sein. Denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben.
Ja. Das wunderbare Wort. Gut, das müssen wir da gerade noch. Wer hat gerade einen Stift in der Hand? Habakkuk. Das würdige Ende. Ja.
Habakkuk, Kapitel 2, Vers 1.
Und hat jemand noch eine Frage oder irgendeinen Hinweis oder eine Bitte?
Die Stelle, von der wir ausgegangen sind, im Hohelied 4, ja. Vers 4, die lautet ja, dass der Hals, er beschreibt ja da ihren Hals, der ist wie ein Turm, wie der Turm David. Und der Hals, der trägt ja das Haupt.
Ja.
Nicht nur, der Hals trägt das Haupt. Also, da können wir auch sehen, das Haupt ist ja dann immer Christus.
Nein, nein. Der Hals trägt nicht den Turm.
Trägt das Haupt. Der Hals selber ist der Turm.
Ah, trägt, ja. Trägt, aber, ja. So. Ja. Und danke noch zwei Brüder mit uns.
Pastor ist das Wort, das er gerade gesagt hat. Wunderbare Wort. Und ihr könnt festhalten daran, dass du uns begleitest, uns einprägen möchtest, was noch nicht gerade wieder vergessen hat. Wie wunderbar. Du uns immer wieder leitest und führst durch dein Wort. Dass wir ein Feld haben, wo wir dürfen auf das vertrauen, was du da hast, Herr Jesus, für uns. Wir danken dir ganz besonders, möchten wir den Erwin dir anbefehlen, dass du ihn berührst mit deiner heilenden Hand. Wir vertrauen auf dir, dass du den Weg weißt mit ihm. Und dafür lobt dich, dass er für alle dir, die Not kommt, irgendwie angekostet sind, was du ihnen durchhältst. Verdammt, lobet und preiset dir von uns. Amen.
Amen. Amen.
Ja, liebe himmlische Vater, ich möchte dir danken für das wunderbare Wort,
ja.
Für das wunderbare Identity, es ist ihre Art, tröstend zu wissen, dass du, Herr, dich um jedes kümmerst, mag es auch noch so schwere Wege geführt werden. Herr, und wir staunen, dass du auch heute noch Wunder tust, ein Gott, der Wunder bist, Herr. Und wir dürfen danken, dass wir sehen, dass du der allmächtige Gott bist, dem nichts unmöglich ist, der alles in seinen Händen haltet, Herr. Und wir danken dir, dass du uns so wunderbar in deine Arme geschlossen hast, in Christus Jesus, Herr. Und dass du uns in Barmherzigkeit umhüllst. Danke für alle Fragen jeden Tag, dass wir uns dir aufs Neue anbefehlen. Und auch noch einmal ganz besonders jetzt, der Erich dir anbefehlen. Herr, so loben und preisen wir und beten nach im wunderbaren Namen. Im Namen Christus Jesus, im Herrn und Haus. Amen.
Amen. Amen. Ich möchte auch noch einmal danken. Und, ja.
Papa, liebende himmlische Vater, dir sei Dank von ganzem Herzen im Namen Jesus. und du uns die vierte Sohn schenkst, dass er für uns der Dom aller Gnade geworden ist. Und was macht mit all unseren Leuten und all unseren Sorgen und in allen Anwendungen? Jeder sieht uns an der Dom der Gnade. Und da werden wir schreiben und versagen. Du stehst fest, der Jesus Christus. Du bist unser Held, unser Dom. Dir dürfen wir uns immer verteilen. Aber Lob und Dank. Danke dir, Herr, dass du so ein wunderbarer Gott bist und die Gebet hört und deine Erhörung wird. Immer wieder. Vater, Herr, du bist so gut verehrt. Und danke dir, glaube dir, dass du nachschreibst. Das ist so wunderbar. Du verbarst wieder alles. Dir ist kein Weg von dir. Wir kann nicht von dir sein. Ich danke dir, dass wir mit dir, Herr Jesus Christus, in unserem großen Vater, im Herzen verborgen sind. Und dass du uns durchreichst, bis du kommst und uns heimholst. Und das freuen wir uns. Und bitte dich um uns alles. Herr Jesus. Amen.
Amen. Amen. Jetzt habe ich noch eine Bitte, dass wir noch der Orientierung heute Abend nicht jetzt nicht anrufen und noch näher wissen oder da einen Such machen. Am besten, wenn er jetzt viel Ruhe hat noch und Stille. Ja? Und kannst auch allen, die noch die frohe Botschaft können weitergeben, können auch sagen, also bitte nicht telefonieren und nicht noch wieder Such machen. Gell? Also Ruhe ist natürlich jetzt auch schon jetzt, das sind innere Menschen, der ja wunderbar darstellt. Herrlich, herrlich. Ja. Halleluja, Amen.
Amen. Freitag, 27. August 1993. Zürich, Glockenhof. Vortrag Bruder Arthur Muhl.
Jetzt haben wir einen feinen Text. Ich spreche jetzt, oder wir hören die Schrift über nichts. Ja, gibt es sowas? Kann man die Schrift auch über nichts hören? Naja, über das Wörtchen nichts. Die Elberfelder unterscheidet dann noch gar nichts. Gar nichts. Wir schlagen auf Hiob 26, Vers 7. Wer es zuerst hat, hat gewonnen. Ja. Bitte Mühe geben.
Er spannt den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts.
Aha. Eine Leere und ein Nichts. Er hängt die Erde auf über dem Nichts. Stimmt, dass die Erde keine Säulen hat und nicht irgendwo ein Fundament, sondern als Kugel da einfach schwebt. Da habe ich schon was Dummes gesagt. Die schwebt nicht einfach. Die schwebt wunderbar kompliziert. Wenn man denkt, sie dreht sich um ihre eigene Achse und in einem Jahr um die Sonne. Und dann nicht so schön brav, wie wir es gern hätten. Er hängt die Erde auf über dem Nichts. 1. Mose 11, Vers 6. Erst Mose 11, Vers 6. Passbuch ist man schon Vers vorher lesen.
Vers 5. Und Jehova fuhr hernieder, die Stadt und den Turm zu sehen,
Babel,
welche die Menschenkinder bauten. Jetzt Vers 6. Und Jehova sprach, siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache. Und dies haben sie angefangen zu tun. Und nun,
Achtung,
und nun wird ihnen nicht verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen.
Aha. Ein gewaltiges Wort. Mit diesem Wörtchen und nun macht die Schrift, unsere Bibel, einen Sprung bis ans Ende dieses Zeitalters. Denn konnten sie dort den Turm weiterbauen? Damals? Antwort: Nein, da fuhr Gott dazwischen. Sprachenverwirrung und der Bau hörte auf. Also, und das nun macht nun den Sprung bis ans Ende dieses gegenwärtigen Zeitalters. Und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, Achtung, auszuführen, wozu sie was sie zu ersinnen in der Lage sind. Also, was ein Menschenköpfchen ersinnen kann, auszuführen, durchzuführen und ein Menschenhändchen fähig ist, dann auch darzustellen und zu schaffen, zu bauen, zu konstruieren, wird ihnen jetzt das Wörtchen nichts verwehrt werden, auszuführen, was sie da zu tun ersinnen können. Wir brauchen also heute gar nicht mehr erstaunt zu sein, wenn all die unheimlich wunderbar schrecklichen technischen, biologischen und elektronischen und computermäßiges unheimlich Wunderbares nun tatsächlich unserer gottlosen Menschheit gegeben ist, von Gott erlaubt ist, gegeben ist, schon ganz vorn in unserem Wort Gottes festgestellt, dann wird ihnen nichts verwehrt werden, auszuführen, was sie zu ersinnen in der Lage sind. Also bitte, gar vor gar nichts Unglaublichen, unheimlich Wunderbaren. Weiß da unser Gott überhaupt von diesen Dingen etwas, was die da alles sich leisten? Nicht? Da sind da Gedanken, die da in unserem Herzen aufsteigen könnten. Nein, unsere Schrift weiß alles. Und sagt alles. Daniel, wenn du einen Gedanken hast oder wer da eine Ergänzung hat, bitte. Jetzt 1. Mose 14, 24.
Ich habe Abraham reich gemacht.
Aha, da ja, auch ein Vers vorher lesen.
Und Vers vorher, 22. 22. Und Abraham sprach zu dem König von Sodom.
Ah, der hat alle gerettet, die Kriegsleute von Abraham.
Ich hebe meine Hand auf zu Jehova, zu Gott, dem Höchsten. Der Himmel und Erde besitzt, wenn vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist,
Also man kann nicht von Sodom, ne? Abraham ableiten, ja.
Auf dass du nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich. Nur was die Knaben verzehrt haben und das Teil der Männer, die mit mir gezogen sind, Aner, Eschkol und Mamre, die mögen ihr Teil nehmen.
Aha. Das spricht Abraham, das Wort aus. Können wir uns merken? Nichts für mich. Sind wir bereit, mit diesem Nichts persönlich uns zu bewegen?
Ich höre jetzt gerade Adolf Heller. Der hat einmal eine Begebenheit erzählt, dass ein Bruder zu ihm gekommen sei und gesagt habe, er spiele immer im Toto oder im Lotto spiele er immer mit, und wenn er dann einen großen Gewinn mache, dann würde er das zu ihm bringen, also zu Bruder Heller, und er könne dann damit große Dinge tun, also Glaubenswerke tun. Und dann hat Bruder Heller ihm gesagt, ich nehme keinen Pfennig, wenn du mir dieses Geld bringst. Das ist genau diese Gesinnung hier bei Abraham. Wir müssen nicht von der Welt auf diese Weise etwas nehmen, sonst sagt dann die Welt, ja, die haben es ja von uns.
Jawohl. Also, liebe Geschwister, nichts für mich. Salomontisch. 1. Könige 8:9.
Und sie sind daselbst bis auf diesen Tag. Nichts war in der Lade, in der Bundeslade, als nur die beiden steinernen Tafeln, welche Mose am Horeb hineinlegte. Als Jehova einen Bund machte mit den Kindern Israel, als sie aus dem Lande Ägypten zogen. Nichts war in der Lade.
Als nur die zwei steinernen Tafeln. Eine Feststellung. Hiob 5:24.
Du wirst erfahren, dass dein Zelt im Frieden ist und überschaust du deine Wohnung. Also ist das richtig, Hiob 5?
Ja.
Und überschaust du deine Wohnung, so wirst du nicht vernichten. Du wirst erfahren, dass deine Nachkommenschaft zahlreich sein wird und deine Sprösslinge gleich dem Kraut der Erde.
Ja.
Also du wirst nicht vernichten.
Ein wunderbares Wort da in Hiob 5. Ich würde da diesmal hier in Hiob 5 noch weiter bei den vom Vers 25 an vielleicht oder dort.
Also ich habe jetzt gelesen bis 25,
ja.
Und deine Sprösslinge werden sein gleich dem Kraut der Erde, und jetzt Vers 26 noch. Du wirst in Rüstigkeit in das Grab kommen, wie der Garbenhaufen eingebracht wird zu seiner Zeit. Siehe, dieses, wir haben es erforscht, so ist es. Höre es und du merke es dir.
Ihr erinnert euch, dass der Herr mir das mal persönlich, gesprochen hat, dass diese wunderbaren Worte eingebracht werden wie ein Gabenhaufen zu seiner Zeit. Und die Worte vorher, du wirst nichts vermissen in deinem Hause. Gilt das für uns auch? Glaube an den Herrn Jesus und was geschieht dann? So wirst du und deine ganze Sippschaft, ich gemeint mit dein Haus, gerettet werden. Ja. Und schaust du dich um, nichts wirst du vermissen. Merken wir uns diese Weisung. Im Gegenteil, eingebracht werden wie ein Garbenhaufen. Am Abend kehrt Weinen ein und am Morgen tragen sie die Garben und jauchzen. Ein anderes Wort. Psalm 19, Vers 6, Psalm 19, wissen wir Bescheid. Also, es kommt wieder die Eleganz der deutschen Sprache. Die Sonne und der Mond. Aha. Und dann übersetzen sie aber vor allem, die Sonne bricht hervor wie ein Bräutigam. Die Bräutigam. Ja. In allen anderen Sprachen, soweit ich forschen konnte, ist es biblisch richtig, der, ich helfe mir dann so, der Sonnenball, nennt sich, kann der dann wie ein Bräutigam erscheinen. Und die Mondkugel, dann ist die Sache wieder repariert in der deutschen Sprache. Und die Mondkugel, die Mond. Ja, ich habe Hemmungen, dort darauf hinzuweisen, dass Josef mal einen Traum hatte, da sah er Sonne, Mond und Sterne. Und dort, da war der Sonnenball, da war die Sonne der Vater und die Mutter. Und die Mutter war der Mond. Nein, Hebräisch richtig. Der Sonnenball, der Vater und die Mondkugel, ja, die Mutter. Und dann die 12 Sterne, die 12 Söhne Jakobs. Dann kommt
der Psalm 19, ein Psalm von David, dem Vorsänger. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht melde der anderen die Kunde. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme.
Wie ist so etwas möglich? Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Was für eine Stimme? Die Stimme der Himmel und der Feste. Und da erscheinen jetzt Sonne und Mond und die Sterne. Keine Rede, keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Wie ist das möglich? Gibt es innere Augen des Herzens? Dann dürfte es was auch geben. Innere Ohren des Herzens. David, wenn ich anschaue deine Himmel, den Mond und die Sterne, die du geschaffen hast, was ist der Mensch, dass du auf ihn acht hast, und des Menschen Sohn, dass du dich seiner annimmst. Anbetung weiter.
Ihre Messschnur Da steht als Anmerkung die Ausdehnung ihres Zeugnisses.
Aha.
Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende des Erdkreises ihrer Sprache. Er hat der Sonne in ihnen ein Selbst gesetzt. Vers 5. Und sie ist wie ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach. Sie freut sich wie ein Held, zu durchlaufen wie Bahn.
Also Bräutigam, er, der Sonnenball.
So. Und jetzt der Vers 6. Vom Ende der Himmel ist ihr Ausgang und ihr Umlauf bis zu ihren Enden. Und nichts ist vor ihrer Glut verborgen.
Und nichts ist vor seiner Glut verborgen. Und ihr Ausgang ist von einem Ende der Himmel zu ihrem anderen Ende. Ist das der Fall mit unserer Sonne? Nö. Also, da kreisen nur da unsere Planeten um die Erde.
Mit der weltlichen Sonne nicht, aber mit der Sonne.
Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Und das Angesicht Jesu Christi leuchtet immer wieder wie die Sonne in ihrer Kraft. Ja. Sonne. Und jetzt haben wir es. Stimmt das, dass nichts vor dieser Sonne, Gott und diesem Sonnenball, ihre Glut, vor ihrer Glut ist nichts verborgen, alles. Den ganzen Himmel durchschreitet er. Das war Psalm 19. Psalm 82, Vers 6 und der berühmte Psalm 82.
Ich sagte zwar, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle.
Ja, jetzt schließen wir mal vor Anfang an. Psalm 82, ja.
Ein Psalm von Asaph. Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Götter richtet er.
Aha. Elohim steht inmitten, El steht in der Mitte der Götter. Schafft. Und jetzt inmitten der Götter richtet er. Ja. Es sind also vor ihm Hoheiten versammelt, himmlische Majestäten. Und jetzt lesen wir weiter, was er denen sagt, gerade von Anfang an weiter.
Bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Gottlosen begünstigen?
Aha. Bis wann wollt ihr falsch richten, widergöttlich richten? Also er hat sie eingesetzt zu Richtern im Weltall, aber die haben das missbraucht und jetzt werden sie zur Rede gestellt.
Schafft Recht den Geringen und der Weise, dem Elenden und dem Bedürftigen lasst Gerechtigkeit widerfahren.
Das heißt also, alles das haben die nicht gemacht, sondern wir lesen weiter.
Rettet den Geringen und den Armen, entreißt ihm der Hand der Gottlosen. Sie erkennen nichts und verstehen nichts. Im Dunkeln laufen sie umher.
Achtung, wer sind die Sie? Jetzt wendet sich Gott von diesen himmlischen Hoheiten ab und stellt fest, sie wissen nichts und
verstehen nichts.
Und verstehen nichts heißt
nicht,
im Text.
Ja,
die wissen nichts und verstehen nichts. In Finsternis wandern sie einher. Hat jemand noch den alten Text? Da wird noch ersichtlich. Sie schauen, sie blicken auf den Gesetzlosen oder so etwas, muss man darstellen.
Und wer es vorher heißt, aha, in der alten Elberfelder Übersetzung, befreiet den Geringen und den Dürftigen, errettet ihn aus der Hand der Gesetzlosen.
Der
Gesetzlosen.
Aha.
Vers 2, vielleicht auch, bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Person,
aha, jetzt da,
der Gesetzlosen anhören?
Wie heißt denn die Person eine aller Gesetzlosen? Sehr einfach, der Gesetzlose. Und wie wird der sonst noch genannt in unserem Wort Gottes? Die alte Schlange, der Teufel, der Satan. Das ist die Person aller Gesetzlosen. Aha. Noch einmal, wie lange wollt ihr die Person der Gesetzlosen
ansehen?
Aha, aha. Die haben nicht gottgemäß ihres Amtes gewaltet, sondern je nach Fall haben die geguckt, was macht der Satan da für Miene zu der Frage, und haben sie dann, sich dann nach dem gerichtet. Das ist die Anklage hier. Und weiter.
Es wanken alle Grundfesten der Erde.
Aha, jetzt wissen wir, was die Schrift unter Grundfesten der Erde versteht. Das sind himmlische Majestäten.
Ich sagte zwar, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten, ihr alle.
Aha. Gott repetiert, zu was er die betreffenden himmlischen Hoheiten eines Tages erhoben hat. In dem Zusammenhang sagt er nun: Ich habe allerdings gesagt, ihr seid Götter und ihr alle Söhne des Höchsten. Dann ist ja jeder erstens ein Gott, ne? Wenn sie alle Götter sind, dann ist jeder ein Gott, und jeder ist auch noch was? Ein Sohn des Höchsten. Habe allerdings gesagt. Ja, was ist mit diesen Göttern, wo jeder Einzelne ein Gott ist und ein Sohn des Höchsten? Was sollen wir hierzu sagen? Die Schrift gibt Antwort. Im Psalm vorher, Psalm 81, ja, jetzt sollte ich halt den alten Text haben, den habe ich da, Psalm 81, diesmal hier.
Vers 8, höre mein Volk, und ich will wieder dich zeigen. O Israel, wenn du mir gehorchtest, es soll kein fremder Gott, aha, unter dir sein.
Es soll kein fremder, und jetzt heißt es El, wirklich Gott, genau der Name, der hebräische Name für unseren Gott. Es soll kein Gott also unter dir sein. Es soll
kein fremder Gott, El, unter dir sein. Und du sollst dich nicht bücken vor einem Gott seines des Auslandes.
Ah, also der Nationen. Vor ein, also jede Nation auf der Erde hat einen dieser Götter als von, vor Gott verantwortlichen Chef aus der unsichtbaren Welt. Einen kennen wir.
Michael für Israel.
Michael für Israel. Was heißt denn Michael? Mi heißt wer? Mika, wie, wer, wie Gott, El. Wer ist wie Gott? Also hat der einen Namen. Wer ist wie Gott? Und dieser Mikael mit seinen Heerscharen ist eines Tages fähig, den Satan mit all seinen Heerscharen aus dem Himmel, aus den Himmeln auf die Erde zu werfen. Michael. Was sind das für Dinge? Jede Nation hat einen dieser Götter. Und wenn Paulus schreibt, wir wissen, wir haben es zu tun nur mit einem Gott, dem Vater. Und mit einem Herrn, dem Sohne. Fährt aber weiter, da es allerdings viele Götter und viele, also viele, griechisch, viele Theoi, genau, Theos heißt Gott, unser Gott. Viele Theoi, viele Götter und was noch? Und viele Herren, nicht Buhl, Müller, Meier, sondern viele Herren. Im Griechischen, da haben wir ein Ohr für das Wort Kyrios, Kyrioi. Gibt im Himmel und auf der Erde. Aha. Wo gibt es denn auf der Erde solche, die Gott genannt werden und Kyrios genannt werden, Herr genannt werden? Also wir sind jetzt wegen mehr in der Sonntagsschule. Wer weiß, wo so etwas steht? Hand auf, Hand hoch.
Ja, das Neue Testament.
Was steht? Was meinst du? Wo war steht?
Das steht im ersten Korintherbrief.
Ihr seid Götter. Ja. Dass es, da es viele Götter gibt, im Himmel und auf der Erde.
Jetzt, wo? 1. Korinther.
Ja, das, so steht es da. Aber wo haben wir, wo haben wir einen biblischen Bericht, welcher dem Wort des Paulus jetzt recht gibt?
Ja, zum Beispiel in 1. Mose 6, wie die Götter zu den Menschen herabkamen und dann also Söhne zeugten.
Ja, aber
Fürsten und Gewalten in der Luft.
Gott sprach zu Mose. Erstens, ich habe dich zum Gott, Elohim, habe dich zum Elohim des Pharao gesetzt. Ich habe dich zum Gott des Pharao gesetzt, gemacht, und dein Bruder Aaron ist dein Prophet. Also haben wir einen Gott und einen Propheten. Menschen auf der Erde. Da haben wir mal einen. Ich habe dich zum Gott deines Bruders Aaron gemacht, steht auch noch geschrieben. Und Aaron ist dein Prophet. Jetzt gibt es aber viele. Muss es viele geben. Mose hat lange Zeit alle Klagen des Volkes kamen zu Mose und klagten, ja, der, was der mir wieder Böses getan hat und mich übervorteilt hat und so weiter. Mose hatte einen Schwiegervater, wie hieß der?
Jethro.
Jethro. Das war ein kluger Mann. Der sagte, Mose, so geht's nicht weiter. Wähle dir aus Israel 70 tüchtige Männer aus. Die geringen Streitigkeiten sollen vor diese 70 gebracht werden. Und die sollen entscheiden. Nur die schwierigsten Probleme, die sollen sie dir, Mose, unterbreiten. Und jetzt siehe da, werden im Worte Gottes diese 70 Richter im Weiteren Götter genannt. Elohim. Du sollst die geringeren Dinge vor diese 70 Elohim bringen, vor diese 70 Götter bringen. Also, so haben wir das Wort des Paulus bestätigt auf der Erde. Mose wird als Gott bezeichnet und diese Richter werden Götter genannt. Elohim, bitte.
Es gibt im Neuen Testament eine Parallele, nämlich in der Offenbarung, die sieben Zehnschreiben und die sieben Gemeinden. Da heißt es immer, und den Engel der Gemeinde zu so ja. und so
sehr sage.
Ja. Und das ist einmal der irdische,
also
der Gemeinde ist, aber auch immer der himmlische, ja. der darüber steht.
Warum? Weil sie sich unter Gesetz gestellt haben, diese sieben. So, und dann...
Zweite Ergänzung schnell, die Paulusstelle steht in 1. Korinther 8 von Anfang bis Vers 6.
Danke dir für die Orientierung.
Was aber die Götzenopfer betrifft, geht die Stelle los.
Ja. Wir lesen noch die bekannte Stelle Amos 3, Vers 7. Und dann machen wir einen Sprung, weil die Zeit gekommen ist, zu schließen.
Amos 3, Vers 7. Denn der Herr Jehova tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe.
Aha. Das ist der siebte Punkt. Nach sechs Aussagen an der Stelle, die für jeden, der das damals lebte und verstand, unmöglich, 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 unmöglich. Und jetzt? Kommt der Höhepunkt, denn Jehova, der Herr, tut nichts, lässt nichts geschehen. Er habe denn zuvor sein Geheimnis seine Knechten, den Propheten, geoffenbart. So, gewaltiges Wort. Und jetzt machen wir den Sprung zu Markus 15, Vers 5.
Jesus aber antwortete gar nichts mehr.
Also vorher.
Pilatus aber fragte ihn wiederum und sprach, das ist jetzt Vers 4, antwortest du nicht? Siehe, wie viel sie wider dich zeugen. Jesus aber antwortete gar nichts mehr, so dass Pilatus sich verwunderte.
Genügt. Jesus, der persönlich das Wort Gottes darstellt. Jesus, der alles kannte, kann der auch schweigen? absolut Stille sei. Er verstummte vor seinem Scherer, wie ein Lamm verstummen kann. Jesus aber antwortete gar nichts mehr. Amen. Können wir auch einmal schweigen? Amen. Amen. Zwei Brüder danken noch.
Ja, lieber Vater, im Dank für die Worte, die wir hören durften. Lass dein Wort immer mehr lebendig werden in uns, denn dein Wort ist Geist und Leben. Und so dürfen wir uns freuen, dass du uns gegenüber nicht schreibst, sondern du sprichst zu uns im Geist und du lässt uns immer mehr hineinblicken in dein Herz, in deine Gedanken, und wir dürfen immer mehr staunen, dass in deinem Herzen nur Gedanken der Liebe sind, nur Gedanken des Friedens, nur Gedanken des Heils. Und nie sind Gedanken des Zorns oder des Unheils. Sondern diese Dinge hast du übergeben den Engeln, den Mächten, dass sie ausgeführt werden. Aber dahinter stehen ja immer deine Gedanken des Heils. Du bist über jedem Gericht, hinter jedem Gericht stehen deine Gedanken der Liebe. Ja. Und deshalb dürfen wir dich preisen, dürfen wir danken auch über alle Gerichte, die du durchführen lässt, weil wir wissen, es ist wohl abgewogen. Und auch wenn in unserem Leben Gerichtszeiten da sind, so wissen wir, es ist deine Liebe, die uns zuricht, die zubereitet zu dem wunderbaren, herrlichen Amt, das du zugesprochen hast, zu dem du uns auch erwähnt hast, vor Grundlegung der Welt. Aus lauter Liebe und Güte. Ja, aus lauter Liebe und Güte hast du uns zu dir gezogen. Lass uns das immer klarer erkennen. Ja, nimm alle falschen Gedanken, die noch sind in uns, weg, dass wir dich wirklich erkennen, wie du bist, in deiner Liebe, in deiner Güte, in deiner Treue. Und so dürfen wir auch über diese ganzen Schöpfungen, also über allen Gottlosen, was noch da ist, über alle Sünde, über allen Tod, dürfen wir dich sehen, wie du alles überwunden hast, in Christus Jesus. Ja, es ist ein endgültiger, einmaliger Sieg, der da errungen wurde auf Golgatha. Und es muss sich auswirken bis zum Letzten. Ja, wir dürfen dich preisen, dass du nicht unvollendet lässt, sondern alles hineinführst in deine Vollkommenheit. Ja, so preisen wir dich, danken wir dich und wir beten dich an und geben dir alle Ehre. Unser lieber Vater, in Christus Jesus. Amen.
Amen. Amen. Und wie wir
tun, ist es noch? Ja, drei himmlische Tante, wir sollten danken, dass wir wissen, wie Gott Herr, wir haben allein mit dir führen. Wir haben Zugang zu dir, liebe himmlische Vater, durch Christus Jesus, der du geschenkt hast, der ganze verlorene Schöpfung hat, damit sie zu dir zurückfinden. Danke, dass du uns mit so wunderbaren Güte und Barmherzigkeit bereit hast. Und ich danke auch, dass wir mit dem Wort solcher Würde haben, über alles Geschaffene, über die Fürsten über uns walten, die da sind, Herr. Und die alle sind fest und haben eine Aufgabe, sind sehr verantwortlich. Und doch, Herr, sind sie ihre eigenen Weg gegangen und sind gefallen zur linken oder zur rechten. So danken wir, dass wir Sie, Herr Jesus, auf der Weg haben und dass du uns auf rechten Weg führst. Herr, wir vertrauen uns dir an, ja, wir erfüllen uns dir an und wir loben uns weiter. Amen.
Amen. Amen. Unser Thema war ja der Begriff Nichts. Und haben gehört, nichts ist vor der Glut der Sonne der Gerechtigkeit verborgen. Noch einige Zeilen aus einem feinen Lied hier passend. Nichts ist hier bleibend. Nichts ist hier bleibend. Alles, wie schön auch, wird einmal vergehen. Nur was getan ist aus Liebe zu Jesus, das behält Wert und bleibt ewig bestehen.